Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei In Principio, unserem kleinen Bibelpodcast. Wir gehen immer gemeinsam durch die drei biblischen Texte des kommenden Sonntags. Und mein Name ist Christelle Köhler, ich bin Neutestamentlerin.
Und mein Name ist Till Magnus Steiner und ich bin der Alttestamentler hier. Beim Lesen der drei Texte kam uns diese Redewendung in den Kopf, dass etwas Wellen schlägt. Weil bei allen drei Texten die Schöpfungsmacht Gottes wirklich Wellen schlägt. In der ersten Lesung bei Hiob sehen wir Gott, der darauf hinweist, dass er am Anfang der Schöpfung die Chaoswasser und die Wellen gebändigt hat. Im Evangelium, das ist augenscheinlich, da sehen wir Jesus, der die Wellen anhält, den Sturm anhält und die Überfahrt über den See Genezareth so ermöglicht. Aber auch in der zweiten Lesung spielt die Schöpfungsmacht etwas Besonderes, weil Paulus nun versteht, dass etwas anders geworden ist, eine neue Schöpfung vorliegt. Also die Schöpfungsmacht Gottes schlägt Wellen durch alle drei Texte, die wir uns jetzt angucken werden.
Damit steigen wir auch direkt ein, so richtig, in das Evangelium. Wir sind im vierten Kapitel des Markus-Evangeliums, in gewisser Weise das Ende dieses vierten Kapitels. Und wer letzte Woche unseren Podcast gehört hat oder auch einfach im Gottesdienst sich noch ein bisschen an das Evangelium erinnern kann, der weiß, dass es da um Gleichnisse ging. Es ging konkret um das Gleichnis vom Senfkorn und so weiter. Es ging aber auch um Bedeutung der Gleichnisse. Und wir sind jetzt hier quasi am Abschluss dieser Gleichnisrede. Es heißt dann nämlich am Anfang, also Jesus redete nur in Gleichnissen zu ihnen, seinen Jüngern aber erklärte er alles, wenn er mit ihnen alleine war. Und dann folgt ein ganz großer neuer Schritt und der Einstieg zu einer Reise.
Genau. Bisher wirkte Jesus nur in Kapernaum und drumherum. Jetzt breitet sich seine Mission in Galiläa aus. Und das wird wunderbar erzählt, dass er nun den großen See Genezareth überquert. Was man jetzt auch im großen Kontext betrachten muss, jetzt passiert ganz viel. Bisher hatten wir Gleichnisreden und jetzt tritt Jesus als Wundertäter auf. Und genau das passiert am See.
Wir steigen vielleicht mal mit dem letzten Satz an der Stelle ein, denn der macht schon deutlich, was es jetzt mit dieser Wundermacht auf sich hat, die ja nicht ganz neu ist, denn auch die ersten Kapitel waren ja durchaus von Wundern geprägt. Aber hier kommt eine neue Dimension dazu. Till, dann lies uns doch bitte mal Vers 41 vor.
Gerne. Das ist ja sozusagen die Pointe, die wir direkt jetzt lesen. Also, die Jünger sind mit Jesus auf dem See Genezareth, fahren rüber und am Ende stellen sie fest, wer ist denn dieser, dass ihm sogar der Wind und das Meer gehorchen?
Offenbar erleben die Jünger in dieser Szene auf dem See Genezareth, die wir uns jetzt gleich genauer angucken, eine neue Dimension der Wirkmacht Jesu. Es ist schon so, dass wir auch in den ersten Kapiteln ja durchaus Wunder Jesu erlebt haben. Ganz von Anfang an schon. Die Wunder sind auch Ausgangspunkt für die Streitgespräche, mit denen wir uns ja auch schon ein bisschen beschäftigt haben in den vergangenen Wochen. Dann kamen die Gleichnisse. Aber die Wundermacht oder die Wunderwirkmacht Jesu, die eben bei den Heilungen erlebbar war, ist nochmal eine völlig andere als diese, wo es darum geht, dass Naturgewalten, und zwar wirklich Gewalten, in ihre Schranken gewiesen werden.
Die Naturgewalt, die hier eintritt, kann man bei einer Pilgerreise bis heute beobachten. Es gibt sehr, sehr starke Fallwinde beim See Genezareth. Auf einmal wird auf dem See der Wind ganz stark, die Wellen peitschen hoch und das wird hier beschrieben. Erstmal wird festgestellt, dass die Leute, die vorher Jesus alle gefolgt waren, weggeschickt wurden und Jesus geht nun mit seinen Jüngern in der Nacht auf ein Boot und will das Meer, oder das Meer, so heißt es ja auch, aber den See Genezareth überqueren. Und dann plötzlich erhebt sich ein heftiger Wirbelsturm, so stark, dass nun die Jünger Angst um ihr Leben bekommen. Und hier eine kleine Pointe. Jesus aber schläft im Boot, als würde er nichts mitbekommen.
Die Anklage, die die Jünger dann an Jesus richten, ist auch in gewisser Weise doppelt zu lesen. Es heißt hier nämlich, die Jünger weckten Jesus und riefen, Meister, das erste Mal, dass sie ihn so ansprechen im Evangelium, kümmert es dich nicht, dass wir zugrunde gehen? Und jetzt kann man tatsächlich mal gucken, betont man das wir oder betont man es nicht? Ist es die Angst der Jünger nur um sich selbst? Also im Sinne von, merkst du nicht, dass uns etwas passiert? Oder ist das wir auch Jesus mit einschließend? Also ein Blick auf die gesamte Reisegruppe, die scheinbar hier unterzugehen droht. Aber man könnte wirklich auch sagen, es ist einfach die banale Angst der Jünger um sich selbst. Und das ist vielleicht genau der Knackpunkt an dieser Geschichte.
Aber selbst wenn man ihnen den Vorwurf macht, die haben nur Angst um ihr eigenes Leben, wird ihr Glaube doch in diesem Ausruf schon deutlich, weil sie glauben, dass Jesus sie in dieser Situation retten kann. Er muss also als einer geglaubt sein von den Jüngern, der gegen den Wind etwas machen kann, der in einer Notsituation helfen kann. Und da denkt man so ganz, ganz im Grauen vielleicht zurück an die Psalmen. Da haben wir nämlich ganz oft den Vorwurf an Gott: Gott, warum schläfst du? Warum machst du nichts? Und hier haben wir einen schlafenden Jesus, der aufgeweckt wird, damit er im Unheil retten kann.
Trotzdem scheinen sie nicht mit dem zu rechnen, was dann passiert, denn sonst hätten wir ja eben auch nicht Vers 41 so als markanten Vers direkt an den Anfang gestellt. Also dass sie es mit Jesus, mit jemandem zu tun haben, der sogar Wind und Meer in seiner Gewalt hält, damit haben sie offenbar nicht gerechnet. Womit sie genau gerechnet haben, wenn man ihnen das irgendwie noch so in den Mund oder in den Kopf legt, das wird für uns nicht deutlich. Natürlich haben sie Gottes bzw. Jesu Wirkmacht schon erlebt. Aber diese Wirkmacht, die jetzt dann kommt, wenn wir auf Vers 39 schauen, das ist ihnen wahrscheinlich doch eher fremd.
Und das ist eine Wirkmacht, die auch für uns als Leser heute unglaublich beeindruckend ist. Denn es ist eine Wirkmacht durch das gesprochene Wort. Jesus steht auf und droht dem Wind. Schweig, sei still. Er spricht, er droht. Das begegnet uns auch dann im Evangelium in Bezug auf Dämonen. Er droht den Dämonen und die Dämonen gehen aus. Hier ist aber gegenüber einer Naturgewalt. Er spricht die Worte und Stille.
Völlige Stille heißt es sogar und das finde ich ganz bemerkenswert. Also es ist im Prinzip so, man muss sich das ja mal vor Augen führen. Es ist ein heftiger Wirbelsturm, die Wellen peitschen hoch. Es ist also nicht nur der Sturm, es ist auch das Wasser, das permanent Geräusche macht. Und Jesus steht auf, droht dem Wind und sagt zu dem See, schweig, sei still. Und mit einem Schlag ist alles vorbei. Also das Naturschauspiel der Gewalten auf der einen Seite und genauso ja das Naturschauspiel der plötzlichen Stille auf der anderen Seite.
Und in diese Stille hinein kommt nun die Lehre Jesus bzw. das Lehrgespräch. Und er fragt, warum habt ihr solche Angst? Er sagt, im Endeffekt als Leser wissen wir, er sagt, ihr wisst doch, dass ich bei euch bin. Glaubt ihr nicht daran, dass ich euch retten kann, dass ihr sicher seid, nur weil ich da bin? Und dann kommt dieser wunderbare Satz, habt ihr noch keinen Glauben? Also wird aus dieser ganzen Geschichte, die nun eine Übergangsgeschichte ist, die Mission Jesus breitet sich aus, hinaus nach Galiläa und er sagt, ihr seid mit mir auf dem Weg, aber habt ihr noch nicht Glauben? Glaubt ihr noch nicht daran, dass hier etwas Großes passiert?
Wir haben hier rein formal einen Jüngertadel. Also Jesus spricht die Jünger direkt an, die Anklage, so könnte man fast formulieren, die Jünger Jesus gegenüber geäußert haben, schlägt um und Jesus ist sehr direkt auch in seiner Ansprache an seine Jünger. Warum habt ihr solche Angst? Also wie kommt es, dass ihr nicht mehr Vertrauen habt in das, was ich auch für euch tun kann, dass ich immer bei euch bin? Habt ihr noch keinen Glauben? Meint ja so viel wie, ihr müsstet doch mittlerweile etwas mitbekommen haben aus der Zeit, die wir gemeinsam verbracht haben. Interessant ist übrigens auch, dass das mit dem noch keinen Glauben in den unterschiedlichen griechischen Textzeugen auch verschieden gewertet wird. Manchmal ist nämlich, heißt es nur, habt ihr keinen Glauben. Da ist dieses abmildernde Noch dann nicht mehr dabei.
So oder so, egal wie es am Anfang vom Autor geschrieben sei, mit dem Noch oder ohne Noch, kann man sich wunderbar vorstellen. Die Jünger antworten ja hier nicht, aber wie sie nicken dastehen. Doch, 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 wir wollen glauben. Aber was glauben sie denn da? Und das drückt sie dann aus in ihrer Frage. Wer ist denn dieser, dass ihm sogar der Wind und das Meer gehorchen? Woran glauben sie da? Ist das überhaupt fassbar, was da gerade passiert ist? Ist es nicht nur Gott, der die Naturgewalt bändigen kann? Ist also in diesem Jesus wirklich Gott selbst am Werk?
Ob sie sich diese Frage sofort so stellen, also ist denn hier Gott am Werk, weiß man natürlich nicht. Aber die Grundfrage, die sie stellen, ist eine Frage danach, wie ist denn diese Macht einzuordnen? Und wenn wir jetzt nochmal zurückspringen in den Vers 39, schweig, sei still, sagt Jesus, dann können wir vielleicht von da aus direkt in den ersten Text des Sonntags, nämlich in die erste Lesung aus dem Buch Hiob, springen, wo wir auch es mit einer Rede und einem Sturm zu tun haben. Aber da wird erstmal der Sturm nicht zum Schweigen gebracht in dem Anfangsphase, sondern im Sturm wird gesprochen hier.
Gott taucht selbst im Wettersturm auf und erweist sich gegenüber Hiob als derjenige, der über die Naturgewalten herrscht bzw. sie gezähmt hat. Und wenn wir vielleicht mit dem ersten Vers einsteigen, können wir auch ganz kurz noch den Kontext von Hiob genauer erklären. Vielleicht liest du mal den ersten Vers direkt vor für uns.
Sehr gerne. Da heißt es, da antwortete der Herr dem Hiob aus dem Wettersturm und sprach.
So, das ist die Redeeinleitung. Die meisten von euch erinnern ja sicherlich beim Buch Hiob, hat keinen schönen Anfang. Es gibt das Gespräch zwischen Gott und dem Satan und am Ende steht Hiob da mit seinen toten Kindern, verliert alles und verzweifelt an seinem Gott. Er, der Gerechte, wird trotzdem von Gott bestraft. Und schon in der Redeeinleitung wird das angespielt, meiner Ansicht nach, weil wenn Gott hier im Wettersturm auftritt, dann ist es vielleicht ein Verweis zurück auf den großen Wind, der den Kindern von Hiob das Leben gekostet hat. Gott tritt hier in Gewalt auf und Hiob fragt die ganze Zeit ja im Buch Hiob, dass Gott ihm antworten soll. Er möchte keine theologischen Antworten von seinen Freunden haben, sondern er will eine Antwort von Gott erhalten. Und er sagt das auch ganz, ganz deutlich. Er sagt, Gott möge mich töten, aber ich glaube an ihn und ich will vor ihm meine Wege und mein Leben verteidigen. Und jetzt kommt Gott nun und tritt auf.
Allerdings nehme ich an, dass Hiob genau diese Antwort, die er bekommen hat, dann vielleicht doch nicht die passende findet. Denn selbst wenn sie in Anführungsstrichen nicht so theologisch ist, geht sie ganz zurück an den Anfang der ganzen Geschichte des Menschen mit Gott und macht also einen Riesenfass auf. Das heißt, es ist keine konkrete Antwort, sondern es ist eine sehr, sehr allgemeine Antwort, in der Gott eben nochmal von seinem eigenen Anfangs, von seinem eigenen Schöpfungshandeln und von seiner Schöpfungsmacht berichtet.
Auch hier haben wir im Endeffekt so eine Art Lehrgespräch, weil Gott formuliert in dem Kapitel viele Fragen. Auch hier am Sonntag hören wir eine Frage. Das merkt man schon am Anfang. Wer verschloss das Meer mit Toren? Im Endeffekt der ganze Lesungstext ist eine lange Frage. Und die Antwort darauf ist, Gott ist derjenige, der die Chaosmächte, so hat man sich das im alten Orient damals vorgestellt, die Urwasser gezähmt hat und sozusagen in ihre Schranken gewiesen hat, damit überhaupt Leben möglich ist. Das ist die Antwort Gottes. Ich ermögliche Leben, auch dein Leben. Aber im großen Kontext muss man das betrachten.
Und sehr poetisch formuliert, denn in Vers 9 heißt es hier, als Wolken ich zum Kleid ihm machte, ihm zur Windel dunklen Dunst. Also auch im Deutschen schön formuliert, aber natürlich wirklich ein wunderbares Bild hier.
Auch im alten Orient ein wunderschönes Bild schon gewesen. Weil wir haben im alten Orient, zum Beispiel im Epos Enuma Elish, die Erzählung, dass die Chaoswasser einen Krieg geführt haben. Götter haben miteinander gekämpft und so wurden erst die Chaosmächte besiegt und Leben wurde ermöglicht. Hier sagt Gott, er musste gar nicht gegen die Chaosmächte am Anfang kämpfen, sondern die Chaosmächte, es wird nicht erklärt, wo die herkamen, sondern wird nur gesagt, die kamen aus dem Mutterschoß empfohlen. Und sie wurden geboren und als Baby sozusagen hat Gott sie bereits in Windeln gelegt und sich fürsorglich um die Chaosmächte gekümmert, indem am Anfang den Chaosmächten schon Grenzen auferlegt wurden, damit sie keine Gefahr für das entstehende Leben überhaupt sein können.
Gott tritt hier so ein bisschen als Schöpfungspädagoge auf, wenn er tatsächlich auch, das wird dann so in Vers 10 und 11, das sind die letzten beiden Verse hier dieser Sonntagslesung, wenn das dann hier heißt, also er setzt diesen Chaosmächten Tor und Riegel und sagt dann, bis hierher darfst du und nicht weiter. Hier muss sich legen deiner Wogen Stolz. Also das ist die Grenze. Weiter als bis hier darfst du deine Macht nicht entfalten. Meine Macht grenzt deine Macht ein.
Und genau das Bild ist ja auch gemacht. Das ist wirklich eine Kinderpädagogik. Ich musste mich jetzt gerade direkt erinnern, dass gestern Kedem, also meine Tochter, auf den Baum geklettert ist. Ich habe gesagt, so, bis dahin darfst du klettern, nicht weiter, danach wird es gefährlich. Eine klare Grenze, die gezogen wird, und so wird es auch dargestellt. Dieser übermächtige Herrscher ist Gott, der Schöpfergott, der klare Grenzen gegen das schlimmste Chaos, was sich ein Mensch im alten Orient denken kann, setzt. Und damit sagt Gott ganz, ganz deutlich nochmal gegenüber Hiob, ja, du leidest, aber guck an, wer ich bin. Der, der jetzt zu dir kommt, ist der Mächtige, der einzige Gott, der Schöpfergott, und ich entscheide gegen das Chaos. Ich rette diese Welt und das ist ein langsamer Weg hin zum Ende des Buches Hiob, wo dann ja sozusagen Hiob wieder neues Leben eingehaucht wird, eine neue Familie eingehaucht wird und ein Neuanfang ermöglicht wird. Aber erstmal steht hier das, worüber wir ja reden, dass Gott sagt, ich bin der große Schöpfergott, ich halte diese Welt sozusagen am Lauf und auf ihn bezieht sich ja Hiob auch die ganze Zeit. Und als dieser mächtige Gott antwortet Gott ihm.
Wenn wir jetzt auf die erste Lesung und auch auf das Evangelium nochmal zusammenschauen, dann stellen wir fest, in beiden Texten, und die erste Lesung ist ja das Buch Hiob, hier ausgesucht worden, um quasi zum Evangelium zu passen, auch wenn zumindest Till und ich schon festgestellt haben, da hätte es auch andere Texte gegeben, die man weniger hätte zusammenkürzen müssen. Aber in beiden Texten wird nochmal deutlich, dass Gott, weil er derjenige ist, der vor allem Anfang war, und das bekennen wir auch von seinem Sohn, dass er derjenige ist, der tatsächlich auch all diesen Urgewalten eine Grenze setzt und eine Verfügungsgewalt über sie hat. Er ist derjenige, der auch Chaosmächte in Grenzen weisen kann. Im Buch Hiob sind es wirklich die Urgewalten, von denen hier die Rede ist, ganz am Anfang der Schöpfung. Und im Evangeliumstext ist es die aktuelle Macht und Gewalt, die sich halt auch immer wieder in der Natur und auch in Naturgewalten, wie wir sie erleben, mit Sturm, mit Wind und Wellen und allem Möglichen, immer wieder Bahn bricht. Und auch in diese immer wiederkehrenden Phänomene spricht Jesus an der Stelle das Machtwort der Schöpfungsmacht hinein und sagt, Schlussende, keine Gefährdung für Leib und Leben. Natürlich hier als ein großes Bild, als ein großer Beweis seiner wirklich göttlichen Vollmacht.
Und in der zweiten Lesung guckt Paulus nun auf Jesus und erkennt, dass im Sterben und Auferstehen dieses Jesus eine Neuschöpfung stattgefunden hat. Wir hören am Sonntag dann den Vers 17 aus dem 2. Korintherbrief, im 5. Kapitel. Wenn also jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden.
Gerade bei dem letzten Teil des Verses denkt man natürlich sofort sowohl an den Propheten Jesaja als auch an das letzte Buch der Bibel, die Johannes-Offenbarung, wo auch diese Idee von Neuschöpfung, nochmal Neuwerden drin zum Ausdruck kommt. Und dieser letzte Vers macht aber deutlich, in Christus sein, das ist also die Voraussetzung, das heißt mit Christus ganz verbunden sein. Wir denken an das Bild der Taufe, das neu bekleidet werden mit Christus und so weiter und so fort. Also wenn jemand sich ganz zu Christus bekennt, mit ihm verbunden ist, dann kann er in eine neue Schöpfung eintreten und die bewirkt, dass wirklich Neues möglich ist. Und da ist eine ganz andere Form von Schöpfungsmacht oder auch Schöpfungswellen dann zu spüren.
Das bedeutet auch für Paulus in dem Sinn einen ganz neuen Blick auf diese Welt, die da neu geschöpft wird. Weil Paulus versteht grundlegend für sich als Jude, das muss man in dem Kontext, glaube ich, lesen auch, dass er erkennt, warte mal, dieser Jesus, der eigentlich als Verfluchter gestorben ist, ist derjenige, der sich für alle hingegeben hat. Er ist gar kein Verfluchter, sondern er ist der Neuanfang der Beziehung zu Gott. Gesagt hier, er ist aber für alle gestorben, damit die Lebenden nicht mehr für sich leben, sondern für den, der für sie starb und auferweckt wurde.
Vielleicht nochmal nur zur Sicherheit, als Verfluchter, damit ist gemeint am Kreuz gestorben, also der für Juden schändlichste Tod, der vorstellbar war, also der Tod, der zum Ausdruck bringt, dass Gott eigentlich in der Ferne zu demjenigen ist, der dort stirbt. Aber genau das ist eben nicht der Fall. Der am Kreuz gestorbene Jesus ist derjenige, der tatsächlich der Auserwählte ist, der Gottessohn ist, durch den und durch dessen Tod auf diese Art und Weise überhaupt erst alles wieder neu entstehen kann.
Und dieses Neuentstehen durch Jesus hat dann eine unglaublich große Reichweite für Paulus, weil er guckt selbst auf den Blick, wie er auf Jesus zuerst geguckt hatte, wie ich gerade gesagt habe, als Verfluchter, wie du es dann erklärt hast mit dem Verweis aufs Buch Deuteronomium, und wo er dann verstanden hat, nein, er ist nicht Verfluchte, sondern er ist der Gesegnete, der Segenbringende. Und so sagt er jetzt auch, ich brauche einen neuen Blick für die Gemeinde, mit der ich da rede. Ich brauche einen Blick, einen neuen Blick für die Menschen um mich herum. Nicht mehr den Blick, der heißt dann nach dem Fleische, sondern den Blick durch Christus hindurch. Eben in den Menschen, die gemeinsam an Christus glauben, einen neuen Menschen zu erkennen, der eben in Christus existiert.
Paulus sagt, einer, Jesus Christus, ist für alle gestorben, also sind alle gestorben. Damit meint er, in dem Kreuzestod Jesu, und wenn man an diesen Kreuzestod glaubt und sich auch auf diesen Tod taufen lässt, Römerbrief und so weiter und so fort, dann ist man für das alte Leben und damit auch für die alte Sichtweise, ist man gestorben, man beginnt neu zu schauen, man beginnt neu wahrzunehmen oder zu kennen, das nimmt dann schon auf Vers 16 Bezug, und damit verändert sich eben alles. Es ist also nicht nur das eigene Leben, das verändert wird, sondern es ist auch die eigene Perspektive, der eigene Blick. Und das bedeutet nicht nur auf mich selber, sondern auch auf alles drumherum, auf die Menschen, auf die Welt um mich herum. All das wird jetzt neu gekannt.
und eine neue Schöpfung darin erkannt. Das ist ja genau das, was wir auch vorgelesen haben. Wenn also jemand, das ist wichtig, in Christus ist, wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Dann ist da der Anfang dessen, was du zum Beispiel dem Verweis auf Jesaja gezeigt hast, diesen radikalen Neuanfang, den Gott setzt für eine neue Welt in direkter Beziehung, was hier ausgedrückt wird bei Paulus mit dem Sein in Christus.
Drei Texte, die tatsächlich etwas von Schöpfungswellen sagen und berichten. In den ersten beiden Texten, also die Lesung aus dem Buch Hiob und dem Evangelium, ist wirklich das Wellenschlagen quasi schon zu hören, beziehungsweise wird dann zum Schweigen gebracht. Es geht um die Naturgewalten und vor allem die Schöpfungsmacht Gottes, die sich darin ausdrückt, dass er all das in Grenzen weisen kann. Gott selbst am Anfang, Jesus Christus, sein Sohn in dieser Geschichte vom See Genezareth. Und wir erleben aber auch, dass dieses einmalige Schöpfungsgeschehen quasi in Jesus Christus immer weitergeht und auch dort Wellen schlägt, wo jemand sich auf ihn bezieht und sich von Jesus Christus immer wieder neu in diese neue Schöpfung mit hineinnehmen lässt. Und dadurch schlägt das auch weiter Wellen, weil dadurch meine Perspektive sich verändert wird, neu geschaffen wird. Und wenn ich andere mit hinzuziehe, also auch andere dafür begeistere, dann bricht sich dieses ja in die Schranken weisen der Urgewalten, des Dämonischen, des Fremden, das bricht sich eben Bahn, etwas Neues kann entstehen.
Dieses Wellenschlagen ist für mich auch noch in einem zweiten Begriff drin, den ich bei den drei Texten gefunden habe, für mich zur Erklärung. Dann leite ich gleich über zu meinem Vers, den ich mitnehmen möchte. Weil ich finde, allen drei Texten schlagen die Wellen sozusagen so hoch, dass neue Maßstäbe entstehen. Aus dem Leid Hiobs, aus der einen Person, wird der große Maßstab der Schöpfung direkt geholt. Aus diesem kleinen Blick dessen, was da auf dem See Genezareth passiert, kommt der große Maßstab der Frage, ja, habt ihr keinen Glauben? Was ist denn das für einer, der auf einmal da diese Weltenmacht hat? Und auch bei Paulus, dieser neue Blick auf diesen Jesus, der eben nun der Maßstab des Lebens ist für die Gemeinden und für Paulus selbst. Und mit all diesen neuen Maßstäben kann man sich immer wieder zurückfragen, das möchte ich auch diese Woche dann machen, auf den Sonntag zugehen, habt ihr noch keinen Glauben? Da ist nämlich das, worauf du hingewiesen hast, ganz spannend, dass die Texttradition zwei Möglichkeiten kennt. Habt ihr keinen Glauben oder habt ihr noch keinen Glauben? Und irgendwie, wenn man diese Maßstäbe, die diese Texte uns jetzt geben, immer bedenkt, diese großen, die Schöpfungsfrage, die Schöpfermacht, dieses Jesus, diesen neuen Blick, den Paulus eröffnet auf die ganze Welt als neue Schöpfung, da muss man fragen, habe ich diesen großen Maßstab Glauben wirklich schon? Wächst er noch an mir? Und dann finde ich es eigentlich passend, ausgehend von diesen drei großen neuen Maßstäben zu fragen, glaube ich wirklich an diesen unglaublich großen Glauben, der mir da angeboten wird? Glaube ich an diesen Jesus, der die Naturmächte und Naturgewalten beherrscht? An den Gott, der dauernd deine gute Schöpfung erhält? Und diesen Jesus, der eben für alle gestorben ist?
Vielen Dank dir. Ich nehme den Vers mit, den wir jetzt tatsächlich etwas zufällig gar nicht in den Blick genommen haben, nämlich den Anfang von Vers 14. Denn die Liebe Christi drängt uns, da wir erkannt haben. Dieses Drängen der Liebe Christi ist tatsächlich die Motivation, der Motor, die Dynamik, die den Paulus immer wieder antreibt. Das, was er selbst erlebt hat, ist der Grund, ist das, was ihn am Laufen hält. Das wird in diesem Drängen so schön zum Ausdruck gebracht, dass er immer wieder auch davon erzählen muss. Und damit ist es auch so etwas, was Wellen schlägt, und das kommt da drin nochmal schön zum Ausdruck. Also wer erlebt hat, dass in Jesus Christus sich etwas bewegt, dass die Gewalten gestillt werden, aber auch das Neues aufbricht, der kann nicht anders als diese Botschaft weitertragen. Und es macht auch nochmal deutlich, in welcher Situation hier der Paulus auch ist, der ja immer noch im Clinch mit dieser korinthischen Gemeinde ist und immer wieder sich noch rechtfertigen muss. Warum trete ich denn mit diesem inneren Drang auf? Warum trete ich denn so auch vielleicht übermotiviert manchmal auf? Und er sagt eben, es ist die Liebe Christi, die drängt. Es ist nicht irgendwas, es ist auch keine komische Macht, sondern die Liebe, die sich am Kreuzestod und im Kreuzestod Jesu Christi offenbart hat. Diese Liebe, die will nach draußen und ich versuche irgendwie meinen Beitrag dazu zu leisten. Und das finde ich eine schöne Idee.
Dein Bibelvers ist ein wunderbarer Abschluss für unsere Diskussion, denn die Liebe Christi drängt uns. Wunderbar. Vielleicht findet ihr den Satz auch als euren entscheidenden Satz für den kommenden Sonntag oder einen anderen. Wir würden uns freuen, wenn ihr eure Bibelverse mit uns teilt. Wie ihr wisst, findet ihr unten in den Shownotes einen Link rüber zu Facebook, wo wir dann eure Bibelverse und Bibelgedanken sammeln.
Wir wünschen euch viel Freude beim Bibelentdecken.